So, wir haben heute den Dirk Eichelbaum hier im Interview. Ich freue mich ganz arg, dass es hier geklappt hat. Herr Eichelbaum ist Geschäftsführer der Römermann Insolvenzverwalter Rechtsanwaltsgesellschaft hier im Raum Stuttgart, aber dennoch, Sie sind für den Bereich Eigenverwaltung bundesweit verantwortlich tätig. Und wir reden heute auch über das Thema Eigenverwaltung, Eichelbaum, aber ich habe mich natürlich vorher, bevor wir dieses Gespräch begonnen haben, ein bisschen mit Ihnen beschäftigt. Und mir ist aufgefallen, letztes Jahr hatten Sie einen interessanten Fall, den ersten FC Kaiserslautern. Und da stellt sich mir natürlich sofort die Frage, also wir wollen natürlich über Unternehmen reden, aber ist das ein Unterschied, ob man jetzt einen Verein macht, wie den ersten FC Kaiserslautern, so einen traditionsreichen Verein? Oder wenn ein Unternehmer zu Ihnen kommt und sagt, ja, mein Unternehmen ist jetzt auch 50 Jahre alt und habe auch Tradition, oder hat es irgendwie Besonderheiten gehabt, dieser erste FC Kaiserslautern? Und damit herzlich willkommen, Herr Eichelbaum, bei Unternehmen Recht. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung, Herr Fischer. Ja. Nein, also erst FC Kaiserslautern zum Terminus. Es war nicht der Verein, der sich in Insolvenz befand, sondern die GmbH und Co. KG auf Aktien war in Insolvenz. Also der Idealverein davon ist zwar größter Aktionär, hat aber mit dem Verfahren dann dadurch nur indirekt etwas zu tun gehabt. Aber tatsächlich ist es so, es ist eine sehr spezielle Materie, die jetzt anders ist als ein Maschinenbauunternehmen oder ähnliches. Und sehr ungewöhnlich, es gibt sehr wenige Insolvenzverfahren im Profifußball. Und bei Kaiserslautern war es natürlich noch so, der Verein ist so etwas wie der FC Bayern München der 50er Jahre mit den Weltmeistern einschließlich des Mannschaftskapitäns Fritz Walter von damals als Gerüst des Wunder von Bern und genießt da schon einen Ausnahmestatus. Das ist einfach kein Verein wie andere Drittliga-Vereine, sondern dort eine Fußball-Ikone, sagen wir es mal so. Und da ging natürlich eine Berichterstattung einher, die überhaupt nicht zur Umsatzgröße des Unternehmens passte. Wir hatten 2,5 Minuten in der Tagesschau und 3,5 Minuten in den Tagesthemen. Eine 35-minütige Sondersendung im SWR über die Insolvenz, damals bei Beantragung. Hinterher Pressemitteilung in jedem Printmedium in Deutschland und im Ausland hatten wir einen Einspalter in der Washington Post, was für mich bisher einzigartig war.
Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört, ja. Also auch interessant. Aber ich habe auch gesehen, Fußball begleitet Sie natürlich Ihr ganzes Leben. Und jetzt reden wir heute natürlich über ein ganz anderes Thema, über Insolvenzrecht. Ist es nicht so, dass gerade diese insolvenzrechtlichen Themen nicht auch in gewisser Weise Mannschaftssport sind? Oder stehen Sie da eher als Schiedsrichter ja fast alleine auf dem Spielfeld?
Ich glaube, Ihr Begriff Mannschaftssport trifft die Sache eigentlich ganz gut. Das wäre höchstens in ganz kleinen Verfahren, wo das tatsächlich, wo man es natürlich die Sache alleine umsetzen muss, klar mit dem Schuldner. Aber da beginnt schon der Mannschaftssport. Wenn der Schuldner sich verweigert einer vernünftigen Zusammenarbeit, dann kann es natürlich schon im kleinsten Fall nichts werden. Aber je größer und komplexer die Gesamtmaterie wird, umso mehr ist es ganz klar, dass es ein Mannschaftssport ist. Sport hört der Schuldner dann in der Regel nicht so gern den Begriff, weil für ihn geht es um die Existenz, um alles. Und das gehen wir aber auch mit der gebotenen Seriosität dann ran. Aber tatsächlich, es muss eins ins andere greifen, wenn sich Schuldner und Insolvenzverwalter oder Schuldner mit seinem Eigenverwaltungsberater und Sachwalter, wenn die sich so überhaupt nicht verstehen und sich wegen Kleinigkeiten verkeilen, dann kann das eigentlich kein Erfolg werden.
Kann man das entsprechend vorbereiten oder merkt man da auch am Anfang, ob die Menschen zusammenpassen oder müssen sie sich arrangieren? Wie ist das denn?
Ja, beides. Also man versucht natürlich die Dinge, also sagen wir es mal so, es ist ja auch so, dass ich mal Mandate abgelehnt habe, weil ich mitgekriegt habe, die Erwartungshaltung, die der Schuldner oder der Geschäftsführer des Schuldners hier an den Tag legt, die einfach überhaupt nicht zu der ganzen Angelegenheit passt oder dass das das Geschäft, das gesamte Unternehmen einfach nicht seriös aufgestellt ist. Und da kann man dann halt auch nicht helfen. Also da muss man schon ehrlich zu sich sein und muss halt auch mal Honorar sein lassen und sagen, okay, dann soll er woanders sein Glück versuchen, aber mit mir wird das nichts.
Jetzt kommen wir natürlich gleich auf einen wunden Punkt zu sprechen. Das heißt, also die Frage, wann kommt überhaupt ein Mandant zu Ihnen und braucht es ein gewisses Maß an Demut, um dann letztendlich auch den Schritt zu gehen, um über diese Themen zu reden? Sind die Menschen dann auch ehrlich, also nicht im Sinne von unehrlich, sondern ehrlich zu sich selbst, wo stehe ich? Oder wie bekommen Sie raus, wie die Situation tatsächlich ist, wenn jemand zu Ihnen kommt?
Also im Idealfall ist es natürlich so, dass er ehrlich ist zu sich, zu mir, und dass er auch eine realistische Sicht auf die Dinge hat. Mhm. Kann man sich nicht so wünschen, aber das ist dann halt auch Teil der ersten Gespräche, dass man versucht, das genau in diese Richtung zu bringen, dass keine Erwartungshaltung aufgebaut wird, die hinterher enttäuscht werden muss. Und da versuche ich natürlich schon, die Dinge so darzustellen, dass man einfach mit realistischen Zielen in die ganze Sache reingeht. Und natürlich ist es an mir auch zu beleuchten, was ist das für ein Geschäftsmodell? Ist das überhaupt sanierungsfähig? Um es mal platt zu sagen, wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, er hat ein CD-Rohlingspresswerk und er möchte das jetzt sanieren, dann kann man darüber reden, aber dann werden da hinterher sicher keine CD-Rohlinge mehr gepresst.
Ja, das macht Sinn. Das heißt, in dem Fall würden Sie auch sagen, also so kommen wir nicht weiter, dass das Geschäftsmodell ist nicht sanierungsfähig. Wir müssten letztendlich ins Verfahren gehen. Das wäre die Konsequenz daraus.
Genau, oder ein anderes Beispiel aus der Praxis. Zu mir kam mal ein Großbordellbetreiber, der mir erklären wollte, warum das eine ganz solide Geschichte ist, die er da betreibt, und die Sozialversicherungsträger, die würden da mit völlig überzogenen Dingen auf ihn losgehen und sowas. Da musste ich halt dann auch sagen, das tut mir leid. Also das werden Sie mir jetzt in der nächsten Stunde nicht erklärt bringen, warum Sie ein seriöses Geschäftsmodell betreiben.
Das verstehe ich, ja. Das heißt, Sie kommen durchaus auch mit, um es vorsichtig auszudrücken, sehr interessanten Leuten dann zusammen in jeder
Couleur. Wir haben das gesamte Panoptikum des Lebens, ja.
Ja. Auch interessant. Jetzt haben wir aber über das Thema Verfahren schon ein bisschen oder das Verfahren angesprochen. Wir wollen aber über das Thema Eigenverwaltung reden. Wo liegt denn jetzt der Unterschied? Weil die Unternehmer scheuen ja immer noch oder scheuen zu Recht das I-Wort. Kurz ein paar Worte, Herr Eichelbaum, zum Thema Eigenverwaltung.
Ja, zum Thema Eigenverwaltung kann ich nur mal ganz kurz darstellen, wie eigentlich das ideale Mandat für mich, aber dann eben auch für das Unternehmen aussehen würde. Und das bedarf einen Unternehmer, eine Unternehmerin, die einen klaren Kompass hat, was sie eigentlich erreichen kann mit ihrem Unternehmen, und das auch eine Vorstellung davon hat, warum es derzeit gerade nicht gut läuft. Und der oder die auch einen Sanierungsgedanken schon mal im Kopf haben. Also Dinge, wenn ich das entwickeln muss, also wenn mir praktisch nur irgendetwas vor die Füße geworfen wird und jetzt machen sie was draus, das ist also, das wird in der Eigenverwaltung kein Erfolg werden, das ist klar. Ich brauche einen Unternehmer, der zu mir kommt und sagt, Herr Eichelbaum, ich habe ein echtes Problem, und das bedeutet, ich habe beispielsweise einen großen Auftragsverlust, mein größter Kunde hat mir gekündigt, ich habe 300 Mitarbeiter und ehrlich gesagt, wenn es überhaupt klappt, dann nur mit der Hälfte der Mitarbeiter. Mal so einen typischen Fall. Also Großkunde hat gekündigt, 50% des Umsatzes fehlen. Aus 30 Millionen Umsatz werden dann 15. Das wird das Unternehmen nicht schaffen, ohne ein ganz radikales Restrukturierungsverfahren. Das wird aller Voraussicht nach dann auch kein Staruk-Verfahren sein, weil wir dort diese Privilegierungen des Arbeitsplatzabbaus, also des relativ günstigen Sozialplans, nicht haben. Also deutet vieles darauf hin, dass wir hier in ein ESUG-Verfahren gehen müssen. Und das dann eben zu untersuchen, ist das auch so? Hat es die gewünschten Effekte? Ist das Unternehmen danach, ist es restrukturierungsfähig? Ist es danach wieder marktfähig? Und welche Probleme erwarten uns? Und da wird jetzt von mir klare Antworten erwartet, dass ich sage, wo liegen die Probleme und sind sie in den Griff zu kriegen, ja oder nein.
Das heißt, der Unternehmer kommt aber zu Ihnen und sagt, hey, ich habe, ja, nennen wir es mal so, ich habe ein paar Fehler gemacht oder das und das ist passiert. Oder ganz aktuell ja jetzt das Thema mit Russland, Ukraine, das Geschäft zusammengebrochen in gewissen Bereichen. Es hat Einschläge gegeben. Dann bin ich bei Ihnen richtig, das habe ich verstanden. Also ich weiß, wohin die Richtung gehen könnte.
Sie hatten vorher mal das Wort Demut gesagt, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ja, aber eine realistische Einschätzung des Ganzen. Und keine, einfach, dass man sagt, ich habe alles probiert, gibt es denn noch was? Es ist ja nicht so, dass ich berate ja nicht aktiv die Leute in Insolvenzverfahren rein. Mhm. Also wenn es auch ohne Insolvenzverfahren geht, dann bin ich gern bereit, mir das auch alles anzuhören. Das ist also nicht so, dass wenn man zu mir kommt, zwingenderweise man dann immer beim Amtsgericht landet hinterher. Oft gibt es halt auch andere Lösungen, für die der Unternehmer dann vielleicht einfach auch den Kopf nicht mehr klar hatte, sich sowas zu überlegen. Das gibt es durchaus. Also es ist nicht so, dass ich jeden in ein Insolvenzszenario reinberate beispielsweise.
Das ist ja genau das, was viele befürchten. Und ich glaube, das muss man auch extra erwähnen, dass es ja durchaus nicht sein muss, sondern dass man diese situative Enge im Grunde lösen muss. Und ob es dann eben in Verfahren geht oder nicht, bleibt dann auf anderer Ebene noch oder anders zu bewerten. Aber letztendlich sind sie auch dafür da, wenn ich das richtig verstehe, diese Klammern ein bisschen wegzunehmen, denen der Unternehmer ist. Ne? Sei es von der Bank, Sie erwähnten jetzt vorher Sozialversicherungsträger, also sehr finanzielle Themen oder was auch, oder Verträge, sonstige Dinge. Ne? Kann ich vorinsolvenzlich eigentlich mich von Verträgen entledigen, weiß ich, ob man das Wort nutzen darf überhaupt?
Also nur im Verhandlungswege natürlich. Und dazu vielleicht mal einen kleinen Schwenk ins Staruk, das ja seit jetzt einem guten Jahr in Kraft getreten ist in Deutschland. Und da spricht man in der Beraterszene davon, dass der größte Erfolg des Staruk der ist, dass es das gibt. Also dass man in solchen vorinsolvenzlichen Gesprächsrunden mit Gläubigern eben ein, nennen wir es ruhig, Drohszenario aufbauen kann. Was passiert denn eigentlich mit Ihnen, wenn wir jetzt in ein Ad-1 Staruk-Verfahren, Ad-2 Insolvenzverfahren gehen? Und da kann man tatsächlich, da kann man schon, es hört sich jetzt komisch an, aber Druck aufbauen, da kann man den Gläubiger dazu bringen, dass er seinen Standpunkt neu überlegt, dass er vielleicht von einer starren Haltung Nein, Nein und nochmal Nein abweicht, sondern dass er sich einfach mit der Szenerie befasst und vielleicht dann doch zu dem Schluss kommt, dass das gar nicht so schlecht ist, was das Schuldenunternehmen oder das derzeit etwas schwach dastehende Unternehmen ihm da gerade anbietet.
Weil das, was Sie ihm anbieten, wenn ich das richtig verstehe, dem Gläubiger meine ich jetzt, eher konkret ist, im Gegensatz zu dem, wenn es nachher ins Verfahren geht, die Dinge ja eher vage werden. Also dann muss der Gläubiger sagen, da weiß ich nicht, was am Ende vom Tag rauskommt. Ist das so?
In aller Regel kommt mal weniger dabei raus. Das ist, glaube ich, das, ja, was alle, ja, feststellen. Also es ist selten, dass hinterher wirklich tatsächlich wahnsinnig höhere Beträge rauskommen. Aber es ist tatsächlich mal so, ich habe ein konkretes Szenario mit dem Unternehmen. Das bespricht man mit den Gläubigern. Und die Gläubiger sagen, nein, von uns können sie kein Entgegenkommen erwarten. Dann sagt man, okay, dann sind wir mit dem Unternehmen in 6 bis 8 Wochen zahlungsunfähig. Das können wir Ihnen so darleiten. Wenn Sie jetzt gleich aufgrund dieses Gesprächs die Kreditlinien kündigen, beispielsweise bei Banken, dann tritt das noch vorher ein. Aber dann haben wir schon mal was vorbereitet, wie es denn dann eigentlich aussieht. Mhm. Und wenn Sie jetzt nachvollziehbar eben darlegen können, dass das Ergebnis, das jetzt auf den Gläubiger wartet, wirklich schlechter aussieht, dann sind wir ja wirklich in einem Szenario, da muss ich mir als Gläubiger jetzt wirklich einfach mal überlegen, ob ich mir das nicht genauer angucke. Und dann sind wir eigentlich schon einen ganzen Schritt weiter, wenn man sich die Dinge genauer anguckt. Wenn man eben rauskommt aus den Reflexen, das ist das böse Schuldnerunternehmen, das hat uns an der Nase rumgeführt, das hat falsche Versprechungen gemacht, das, was man eben immer so hört. Und der hat das Ding an die Wand gefahren und jetzt will er von uns entgegenkommen. Da ist ja immer ein bisschen was ist da ja immer dran, das ist ja gar keine Frage. Aber daraus dann eben so total zu verkeilen und zu sagen, nein, nein und nochmal nein, das ist dann halt meistens auch die falsche Antwort. Und das ist dann eben meine Aufgabe oder jetzt sagen wir mal die Aufgabe derer, die so etwas machen wie ich, dass man hier die Fronten nicht weiter verhärtet, sondern auch eben lösungsorientiert arbeitet.
Das heißt, raus mit den Emotionen auf Gläubigerseite, die ja mit Sicherheit da sind, das ist ja auch verständlich ein Stück weit, und sie bringen die gewisse Nüchternheit rein, wenn ich das so verstehe. Das heißt aber, sie gehen, also sie, nicht der Unternehmer, sie gehen auf die Gläubiger zu und sagen, ich habe den und den Vorschlag. Heißt aber, sie müssen ja, also das verstehe ich richtig, das wird ja auch entsprechend vorbereitet, ne? Weil der Gläubiger will ja wissen, ja, was könnte denn jetzt für mich rauskommen? Also so würde ich jetzt reagieren und sagen, ja, und was kriege ich denn jetzt, wenn wir mit Ihnen zusammenarbeiten, Herr Eichelbaum? Das heißt, Sie bereiten das entsprechend vor. Wie sieht denn da die Vorbereitung aus oder was tut man da?
Ja, jetzt unterstelle ich mal, dass beim Schuldnerunternehmen alles auch korrekt dargestellt ist in dem Zahlenteil, dann kann man natürlich sehr viel besser damit arbeiten, wie wenn dort noch alles aufzubereiten wäre oder sowas. Ja. Aber man kann dann halt schon sagen, gehen wir mal zu diesem fiktiven Fall hin mit dem heftigen Umsatzverlust, da kann man schon skalierbar machen, wo sind denn jetzt hier Spareffekte und wie können wir die realisieren? Und wenn wir die realisieren, zu wessen Lasten geht das? Können wir das so darstellen, dass möglichst auf vielen Schultern das abgebildet wird? Oder geht das nicht? Oder, also diese Skalierbarkeit muss halt da sein. Die ist dann aber auch da und dann kommen wir eben, wenn wir die Alternativrechnung haben, mit oder ohne Insolvenz, kommen wir halt bei dem Thema mit Insolvenz dann dazu, dass dann einfach hohe Verfahrenskosten kommen. Es ist einfach so, ein Insolvenzverfahren ist nicht billig, weder in der Eigen- noch im Regelverfahren. Mhm. Und die sind dann halt auch noch abzuziehen. Und das gehört aber zu einer seriösen Planung und Beratung dazu, dass man eben den Gläubigern das ganz offen ausspricht und sagt, die können wir vermeiden. Da argumentiere ich teilweise gegen mich selbst, aber das gehört eben mit dazu. Ein Arzt sagt ja auch nicht gleich, das Bein muss ab, wenn es irgendwie anders geht.
Ja, hoffentlich.
Ja, also da hätten Sie eine schöne Pfeife als Arzt, wenn er gleich sagt, er holt dann mal die Säge. Ja. Ein Beißholz und die Säge.
Ja, also das heißt, Sie kommen auf die Gläubiger mit einem Finanzplan oder gehen mit dem Finanzplan auf die Gläubiger zu, auf die Gläubigerseite und zeigen da die verschiedenen Szenarien. Das verstehe ich richtig, weil Sie jetzt auch gerade sagten, was passiert mit Insolvenz, was passiert ohne Insolvenz. Genau. Und das also, sind die Verfahrenskosten etc. etc.
Natürlich so dem Mandat von Umfang und Bedeutung angepasst, sagen wir mal so. Ja. Also wenn wir von einem börsennotierten Unternehmen reden wir natürlich von ganz anderen Zahlenteilen als von einem kleinen Handwerksbetrieb, der gerade eine Schieflage hat, weil er bei seinem größten Kunden, Bauträger, seine Forderungen nicht realisieren konnte.
Okay. Also ich verstehe das nicht klar nach Größenordnung des Unternehmens, aber wie viel Vorbereitungsphase haben Sie eigentlich, bevor Sie auf die Gläubiger zugehen? Weil, können wir jetzt vorstellen, gerade in so einer Phase, da bleibt ja auch nicht viel Zeit, oder? Es gibt ja auch noch ein paar andere Themen, die man da beachten muss.
Also je mehr Zeit ich habe, umso lieber ist mir das natürlich, das muss man ganz klar sagen.
Ja.
Nur ist das Ganze kein Wunschkonzert. Ich bin auch schon in Verfahren reingekommen, da hat es so lichterloh gebrannt, da war die Vorbereitungszeit dann wirklich, also zwei Wochenarbeitstage plus ein durchgearbeitetes Wochenende. Mhm. Also sowas gibt es auch, aber ich mache es halt ungern. Dann haben wir natürlich schon eine runtergestrickte Grobplanung und da kann es dann hinterher auch Abweichungen geben. Und weil ich ungern solche Abweichungen habe, habe ich es auch ungern. Ich weise dann zwar darauf hin, aber und wenn dann auch noch die Situation zwischen den Hauptgläubigern und dem Schuldner verkeilt ist und er aber unbedingt eine Eigenverwaltung will, also habe ich schon gemacht, aber da spricht vieles dafür, dass das kein Traummandat wird.
Was ist denn ein Traummandat? Wann kommt der Mandant zu Ihnen? 4 Wochen vorher? Oder ich nehme an, der Mandant kann das ja selbst gar nicht absehen, ne, wenn eine gute Zeit ist. Also tendenziell wird man das so weit wie möglich verschieben, oder?
Wenn wir das fiktive Mandat von vorhin haben, nochmal bemühen. Der Kfz-Zuliefererbetrieb von einer bedeutenden Größe, sagen wir mal 40 Millionen Umsatz, 300 Mitarbeiter, irgendwie sowas in der Größenordnung, weiß, dass sein Vertrag mit einem großen OEM zum 30.06. ausläuft. Dann wäre es sehr schön, wenn er jetzt schon mit der Sprache rauskommt und sagt so, er hat auch schon seinen Steuerberater dabei und seine eigene Controlling-Abteilung rechnet schon, weil das ist ja kein Bauchladen, dieser fiktive Betrieb. Die haben ja eine Controlling-Abteilung, vielleicht auch eine eigene Steuerabteilung, die haben auch einen CFO in der Regel. Und wenn man sich jetzt auf dem Niveau zusammensetzen kann, dann kann man schon alles Mögliche noch durchplanen. Da kann man auch noch sehen, vielleicht klappt es ja doch ohne Verfahren, die ganze Sache hinzubekommen. Hängt dann mit der Gläubigerstruktur zusammen, hängt davon zusammen, ob der OEM nochmal für Gespräche zugänglich ist, dass man irgendwas abfedern kann, hängt damit zusammen, wie die Arbeitnehmerseite die Situation beurteilt. Also, aber das meine ich, wenn da jetzt der 30.06. die Deadline wäre, dann hätten wir jetzt, wäre es jetzt allerdings auch schon Zeit, dass man sich mit der Sache richtig beschäftigt.
Also 3-4 Monate vorher.
Ja, das wäre der Idealfall. So. Ja. Da muss ich allerdings sagen, das gibt es dann halt doch selten, weil meistens ist es noch so, dass man zu der Zeit sich noch mit weicheren Themen beschäftigt, sagen wir es mal so. Einfach, wie Sie vorhin gesagt haben, weil man glaubt, wenn man so jemand wie mich erstmal im Haus hat, dann wird man den nicht mehr los. Dann will der das Verfahren unbedingt haben oder sowas. Und das kann ich nur weit von mir weisen.
Genau, und damit möchte ich eigentlich unser Gespräch jetzt hier auch ein bisschen zusammenfassen. Also Sie weisen das Thema von sich, sagen, ich will nicht unbedingt das Verfahren. Natürlich kann es dazu kommen, so ist das. Nun mal, aber faktisch ist es so, je früher der Unternehmer kommt, so in der Sachverhalt auch erkennbar ist, je früher er zu Ihnen kommt, er sie zu Ihnen kommt, desto eher kann ich das Verfahren abwenden, bis hin sogar eine Lösung finden, die auch das Thema Eigenverwaltung oder sonstige Dinge gar nicht ins Gespräch bringt, sondern das Unternehmen lässt sich im Grunde außerhalb dieser Themen sanieren oder Lösungen finden mit den Gläubigern.
Genau.
Interessante Geschichte. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Eichelbaum. Und vielleicht können wir das Thema Eigenverwaltung mal vertiefen, auch wie die Geschichte dann weitergeht, wenn man in einem Verfahren drin ist oder in einer Eigenverwaltung drin ist. Und sage herzlichen Dank für Ihre Zeit und bis bald.
Herzlichen Dank Ihnen, Herr Fischer, und jederzeit wieder. Dankeschön.